Guten Morgen miteinander. Ich weiss nicht, soll ich in Hochdeutsch dann predigen? Berndeutsch, ja gut. Also, ich möchte ganz herzlich liebe Grüße voranschicken. Einerseits von meiner Familie. Wir haben leider ein bisschen viel los diesen Monat und darum konnte ich sie nicht mitnehmen. Auch liebe Grüße von der Gemeinde in Zürich. Und ja, schön, dass wir so miteinander unterwegs sind, ab und zu auch durch einen Kanzeltausch. Hochdeutsch, ja. In meiner Predigt heute Morgen möchte ich anhand von Versen aus dem Kolosserbrief, aus dem ersten Kapitel, auf ein Thema eingehen, das für uns als Christen von zentraler Bedeutung ist. Aber bevor ich auf die Verse 9 bis 14 eingehen möchte, möchte ich kurz auf die vorhergehenden Verse diese einfach kurz aufgreifen, um den Zusammenhang zu bekommen. Paulus drückt bereits in seinem einleitenden Gruß seine Freude über das aus, was er sieht, was Gott im Leben von diesen Menschen aus Kolossea getan hat. Paulus freut sich zum einen darüber, dass sie ihr Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt haben. Das lesen wir in Vers 3. Der zweite Grund, über den sich Paulus freut, ist, dass sie im Glauben auch unterwiesen worden waren. Und der Apostel wusste ganz genau, was zu diesem Glauben geführt hatte. Was dazu geführt hatte, dass diese Menschen ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt haben. Er wusste, womit alles begonnen hat. Und zwar, es handelt sich um das Evangelium. Und darum geht er in den Versen 4 bis 8 in aller Kürze auf die Einzigartigkeit der frohen Botschaft ein. Und sein Ziel dabei, glaube ich, ist das zu bekräftigen, welche wunderbaren Tatsachen das Evangelium so kostbar machen. Und da hebt er vier Dinge hervor. Zum einen zeigt er auf, im Zentrum des Evangeliums steht nicht irgendetwas, sondern jemand, nämlich Jesus Christus selbst. Dann geht er weiter im Vers 5 und sagt, dass das Evangelium das Wort der Wahrheit ist. Also das, worauf man sich völlig verlassen kann. Er geht dann weiter in Vers 6 und zeigt, dass das Evangelium die Botschaft ist, die der ganzen Welt gilt und die überall gebraucht wird. Warum? Weil es den rettenden und wachsenden Glauben wirkt, aber auch, weil es alleine, das Evangelium alleine, die lebendige und gewisse Hoffnung uns geben kann, durch die wir für Gott auch leben können. Und das Dritte, warum das Evangelium etwas ist, was der ganzen Welt gilt und überall gebraucht wird, ist folgender, weil allein das Evangelium zur Liebe zu Gott und zu unseren Mitmenschen auch fähig macht und dazu führt. Als Viertes, in Bezug aufs Evangelium, erklärt Paulus uns dann im Vers 6 auch noch, dass das Evangelium eine Botschaft ist der Gnade. Und im Vers 6 erwähnt er dann auch seinen dritten Grund, worüber er sich freut, wenn er das Leben der Kolosse betrachtet. Das ist die Tatsache, dass dadurch, dass sie diesem Evangelium geglaubt haben, Gott in ihrem Leben begonnen hat, Frucht hervorzubringen, die Gott ehrt. Das, was Paulus also in den ersten Versen seines Briefes an die Kolosser schreibt, zeigt uns eigentlich schon, dass das, was wir hier lesen, ist eigentlich sehr erfreulich. Sie waren gut mit Jesus unterwegs, aber dennoch sieht Paulus die Notwendigkeit, Epaphras, den treuen Diener und Leiter der Gemeinde, in seinen Bemühungen zu unterstützen und diesen Christen zu schreiben. Paulus kennt nämlich die Herausforderung des Christseins aus eigener Erfahrung nur zu gut. Wir wissen alle, dass es Situationen gibt, in denen ist es lebenswichtig, dass wir stoppen. Einige von euch haben vielleicht von einem Anlass von Roadcross gehört im vergangenen November. Damals wurden Junglenker zur dümmsten Party der Welt eingeladen. Und zwar ging es darum, sich so zu besaufen, dass sie am Schluss diejenigen, die sich fahrtüchtig schätzten, einen Fahrtest absolvieren sollten. Und Roadcross ging es einfach darum, Leuten, die das Gefühl haben, ich kann so viel Alkohol trinken, wie ich will, und trotzdem Autofahren, vom Gegenteil zu überzeugen. Bei einem Fahrtest war das Ergebnis dann, von 10 Fahrern gab es 9 Unfalltote, weil sie nicht in der Lage waren, rechtzeitig zu stoppen. Im entscheidenden Augenblick nicht zu stoppen, das kann zum Tod führen. Das rechtzeitige Stoppen ist aber nicht nur im Straßenverkehr von großer Bedeutung. Dem Ärger, unserer Wut, unserem Egoismus Einhalt zu gebieten, unsere Emotionen zu kontrollieren und vor dem Ausbruch zu stoppen, wenn wir das nicht schaffen, verursachen wir in unseren Familien, in den Gemeinden, in unserer Gesellschaft viel Not. Lebensentscheidend wäre im Hinblick auf unsere Gesellschaft, auch im Blick auf unser Leben und was wir daraus machen, eine andere Art des Stoppens. Nur nicht innehalten. Nur nicht mal zur Ruhe kommen und über das Leben nachdenken, worum es wirklich geht, was wirklich zählt im Leben. Immer weiterleben, egal wie moralisch oder unmoralisch es zu und her geht. Das ist eine Lebensweise, die heute angesagt ist. Einfach volles Rohr drauf losleben. Und gerade auf diese Weise bekommen wir ein Problem. Satan hält uns nämlich damit und den modernen Menschen damit auf Trab und von Gott fern. Demgegenüber steht das Leben, das ein Ziel verfolgt. Ein Leben, bei dem wir immer wieder innehalten, bei dem wir uns nach Gott ausrichten, in dem wir stoppen und uns Zeit nehmen, um in seinem Wort zu lesen, um auf ihn einzugehen, ihn kennenzulernen, unser Leben von ihm her zu sehen und von ihm her zu gestalten. Alleine diese drei Beispiele zeigen, dass es sowohl für unser physisches Leben als auch für unser geistliches Leben enorm wichtig ist, dass wir stoppen, dass wir mal stillstehen. Aber wissen Sie was? Auch das Gegenteil ist der Fall. Manchmal ist gerade das Stoppen tödlich. Und das gilt speziell im Blick auf unser geistliches Leben. Wie sieht das, wenn Sie auf Ihr geistliches Leben zurückblicken? Es gibt im Laufe eines Christenlebens doch so viele Situationen, in denen wir aufgrund x verschiedener Faktoren dazu neigen, Dinge aufzugeben, obwohl wir eigentlich gerade da uns investieren sollten. Einmal ist es eine falsche Entscheidung, die uns dazu bringt. Ein andermal ist es eine Entmutigung, die uns begegnet, oder eine Versuchung. Manchmal ist es unsere Trägheit oder Gleichgültigkeit, was es auch sein mag. Womit haben wir schon alles aufgehört? Da gibt es vielleicht eine Gewohnheit in deinem Leben, die wolltest du mit Gottes Hilfe überwinden, weil du weißt, das ist nicht in Ordnung. Aber das Bemühen hat irgendwo und irgendwann ist im Sand zerronnen. Das Ehepaar X, ihm ist viel an einer gut gesunden Beziehung zueinander, liegt viel an einer gesunden Beziehung zueinander. Aber in letzter Zeit hört Mann und Frau auf, die notwendige Zeit in diese Beziehung zu investieren, und in der Folge lebt man mehr und mehr aneinander vorbei, nebeneinander her. Oder die Familienandacht sollte eigentlich einen festen Platz haben im Leben der Familie. Aber irgendwann ist das Programm so voll, dass diese Zeiten des Miteinanders vor Gott irgendwo auf der Strecke bleiben. Oder vielleicht ist es der Besuch des Hauskreises oder des Gottesdienstes. Im Alltag ist man im Beruf und im Leben so herausgefordert, dass man sich am Wochenende wenigstens einmal eine Pause gönnen muss, und man hofft, durch das Ausschlafen, durch eine Wanderung in den Bergen, durchs Skifahren oder was auch immer, dass man das Verpasste irgendwie wettmachen kann. Oder das beständige Lesen in der Bibel. Ich würde ja gerne, wenn nicht so viele andere Dinge noch anstehen würden. Wenn wir uns nun dem heutigen Predigtthema und Text zuwenden, erkennen wir, dass die Bibel uns am Beispiel von Paulus einen weiteren Bereich nennt, in dem es lebensgefährlich ist für unser geistliches Leben, wenn wir damit aufhören. Paulus spricht in den Versen 9 bis 14 von einem Thema, nämlich vom Gebet. Und wenn wir uns nun mit dem Gebet auseinandersetzen, dann ist mir klar, hier behandeln wir einen kleinen Aspekt von diesem großen Thema, das wir in der Bibel immer wieder finden. Aber in der NIV beginnt dieser Abschnitt eigentlich mit den Worten, dass Paulus bezeugt, wie er es in Bezug aufs Gebet hat. Und er sagt da, "We have not stopped praying for you." Dass dem Apostel diese Christen, die er nur vom Hören sagen kannte, so ans Herz gewachsen sind, das ist eigentlich erstaunlich. Und noch etwas. Paulus hat eigentlich, wenn man so darüber nachdenkt, kann man sich fragen, ja, was ist eigentlich der Grund, warum er ihnen schreibt und warum er nicht aufhört, für diese Christen so intensiv zu beten? Warum betet er nicht vielmehr dafür, dass diese Christen seine Botschaft, die er weitergibt, einfach annehmen? Warum betet er vor allem? Das zeigt für mich ganz klar, er erwartet nicht viel von sich, sondern mehr von Gott im Hinblick auch auf die Kolosser. Weil er von der Überzeugung her lebt, dass ohne Gebet eben gar nichts geht. In Kolosser 1, Vers 9, da lesen wir, deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen fruchtbringend, in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Und so weiter. Ich komme später noch darauf zurück. Ja, das Gebet ist für die gesunde Entwicklung unseres geistlichen Lebens das A und O. Nur durch das Gebet können wir Menschen werden, die so leben, wie Gott es meint. Und darum betet Paulus für die Kolosser. Und er betet eben nicht vorrangig für sich selber oder dass seine Botschaft gut bei ihnen ankommt, sondern er betet für andere. Und da können wir uns fragen, ja, für wen beten wir eigentlich? In den Vorbereitungen für diese Predigt bin ich endlich vom Wollen zum Vollbringen geschritten. Neben der Gemeindegebetsliste auch für mich persönlich wieder eine Liste zusammenzustellen mit konkreten Gebetsanliegen. Für Gebet, für verschiedene Personen aus meinem Umfeld. Und diese Gebetsliste habe ich so aufgebaut, eigentlich in Anlehnung an das Gebet, das wir hier finden von Paulus und auf das wir jetzt noch eingehen möchten. Mein Plan konnte ich jetzt endlich mal umsetzen. Und was ist Ihr Plan in Bezug aufs Gebet? Manche halten Paulus ja für den Kämpfertyp. Ich meine, was hat Paulus nicht alles erreicht und durchgemacht? Aber der Kern seines Lebens war eigentlich sein Gebetsleben. Da hat der wahre Kampf stattgefunden. Es gab x Umstände, die ihn dazu hätten bringen können, einfach aufzuhören. Aber egal unter welchen Umständen er sich befand, die Bibel ist voll vom Zeugnis darüber, wie Paulus im Gebet verharrt ist. Nicht nur dann, als er im Gefängnis saß mit Silas. Und das will uns herausfordern. Hören auch wir unter keinem Umstand damit auf zu beten. Lass uns den geistlichen Kampf kämpfen. Nicht als Kämpfertypen, die irgendetwas für Gott vom Zaun reißen, sondern als Menschen, die beständig sind im Gebet für andere. Ohne Gebet geht gar nichts. Aber das Beten und Bitten, das möchte auch in die Tiefe gehen. Erkannt haben wir die Bedeutung des Gebets und dass Paulus diese kannte. Und nun stellt sich uns die Frage, für wen oder wie betet Paulus? Er tut das unablässig für die Gläubigen, ohne Unterlass. Und wir können in der Bibel viel lesen und ich möchte einfach das hervorheben, was uns in diesem Text hier über das Gebet gesagt wird. Wir erkennen, wie Paulus hier betet und erkennen auf den ersten Blick, sein Gebet geht in die Tiefe. Im Vers 9 lesen wir, wofür er betet. Dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit mit geistlichem Verständnis. Um dem Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen fruchtbringend, in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut, mit Freuden dem Vater danksagend. Er hat euch fähig gemacht zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht und uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich seines Sohnes der Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Hier lesen wir, in welcher Weise Paulus für diese Menschen betet und wofür er betet. Und das fordert mich jedes Mal neu heraus. Und darum lohnt es sich, dass wir unser Augenmerk darauf richten. Bereits in den ersten Versen des Briefes erhalten wir wichtige Einblicke in die Bedeutung des Gebets. In Vers 3 spricht Paulus davon, dass unser Gebet auf Gott ausgerichtet sein muss. Das Wichtigste im Gebet ist Gott. Es geht um ihn. In Vers 9a erkannten wir an seinem Beispiel auch, dass es beim Gebet dann nicht um uns geht, sondern wir sollen vor allem auch für andere beten. Und hier nun gehen wir auf den Inhalt dieser Gebete ein. Auf den ersten Blick erkennen wir, in welche Richtung es da bei Paulus geht. Sofort wird der Tiefgang seiner Gebete deutlich. Die Gebetsanliegen, für die er betet, betreffen nicht in erster Linie das physische Wohl dieser Menschen, zu denen er schreibt. Seine Gebete konzentrieren sich auf die geistliche Ebene. Und wie ist das bei uns? Wofür betest du für andere? Ist unser Augenmerk auch auf das gerichtet, was Paulus so wichtig war? Wenn ich mir im Gebet bewusst mache, um wen es geht, nämlich um Gott, und auch den nächsten Schritt getan habe und aufgehört habe, nur für me, myself and I zu beten, dann bin ich hier wieder herausgefordert. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Gehen Sie nicht nach Hause und sagen, ich hätte gesagt, Sie dürfen nicht mehr für das physische Wohl von den Menschen beten, die Gott Ihnen aufs Herz gelegt hat. Aber bitte, bitte setzen Sie alles daran, dass Ihr Fokus, Ihre Fürbitte auf die geistlichen Bedürfnisse zielt. Denn im Licht der Ewigkeit und im Vergleich zu allen physischen Belangen sind die geistlichen Bedürfnisse doch weitaus wichtiger. Wenn wir für jemanden beten, der krank ist, dann beten wir dafür, dass diese Krankheit dieser Person helfen darf, sein Leben neu nach Gott auszurichten, sich von Gott her stärken zu lassen und im Vertrauen auf ihn voranzugehen. Gehen wir nun im Einzelnen darauf ein, wofür Paulus betet. Das Erste, Paulus betet für eine völlige Erkenntnis von Gottes Willen. Das lesen wir im Vers 9. Dass sie mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werden, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Paulus betet dafür, dass das, was Gott wichtig ist, auch jedem Einzelnen in dieser Gemeinde wichtig werden soll. Dieses Gebetsanliegen steht am Anfang seines Gebets, weil es die Voraussetzung dafür ist, damit unsere Wiedergeburt wirklich uns dahin führen kann, wo Gott uns haben will. Dass in unserem Leben das Wirklichkeit wird, was Gott in unserem Leben hineinschenken möchte, in seiner ganzen Fülle uns geschenkt hat. Es geht hier nicht um eine neue, eine tiefere Erkenntnis, wie sie damals die Gnosis, diese Lehre angeboten wurde. Das, was der griechische Text auch in diesem Zusammenhang hier hervorheben will, ist, dass unser Leben voll werden soll von der Erkenntnis Gottes. Paulus betet dafür, dass die Christen nicht dabei stehen bleiben, sich einfach darüber zu freuen. Ja, Jesus ist der Retter und er ist für mich gestorben und das wär's, ich bin jetzt gerettet. Halleluja. Sondern es geht darum, dass unsere Errettung, bei der es um so viel mehr geht, dass unser Leben mehr und mehr durchdrungen ist von dieser Erkenntnis von Gott selbst und von seinem Willen. Denn Gott und seinen Willen kennen, das will nicht nur zum Verstehen führen, sondern das will unser Leben durchdringen, unser Handeln, unser Reden, unser Denken. Und so hat diese Erkenntnis, für die Paulus hier betet, nichts einfach mit einer höheren intellektuellen Erkenntnis, einem höheren Wissen zu tun. Biblische Erkenntnis hat immer Lebensänderung zur Folge. Gott erkennen, zu erkennen, wer Gott ist, zu erkennen, wie Gott handelt, zu erkennen, was er will, das will sich immer zum Guten auf unser Leben auswirken. Und so ist diese praktische Erkenntnis für unser Christenleben, wie es Gott für uns meint, von größter Bedeutung. Wenn Paulus dafür betet, dass die Kolosser mit der Erkenntnis von Gottes Willen erfüllt werden sollen, dann meinte er und das Neue Testament, dass unser ganzes Leben davon bestimmt sein soll. Dieses Wort hat, das griechische Wort hat mit Kontrolle zu tun, dass die Erkenntnis von Gott unser Leben kontrolliert. Ist dein Leben in dieser Weise unter Gottes Kontrolle? Wenn das der Fall ist, dann bedeutet das, dass wir Gottes Wort eben nicht nur kennen, sondern auch danach leben. Alle Weisheit und alles geistliche Verständnis bekommen wir durch nichts mehr als durch Gottes Wort und durch seinen Geist. Je näher wir Gott dadurch kommen und je mehr wir auf diese Weise Gottes generellen Willen für unser Leben erkennen, desto einfacher wird es dann in konkreten Lebenssituationen dann auch werden, dass wir erkennen, wie Gott uns leiten möchte. Paulus betet nicht dafür, dass die Kolosser Visionen erhalten oder irgendwelche Stimmen hören, um Gottes Willen zu erkennen. Nein. Er ermutigt sie eigentlich, Gott in seinem Wort kennenzulernen. Er verspricht ihnen nicht, dass sie alles wissen würden, aber er betet dafür, dass sie die notwendige Erkenntnis haben, die sie brauchen, in ihren einzelnen Lebenssituationen, um Gottes Willen zu erkennen und die richtigen Entscheidungen für ihr Leben zu treffen, damit sie im Willen Gottes auch ihr Leben gestalten können. Und so betet Paulus für die Erkenntnis Gottes, dass sie groß wird im Leben dieser Menschen. Paulus betet dann weiter für dass Gottes Wille im Leben der Kolosse geschieht. Damit betet Paulus im Grunde für nichts anderes, als dass die Kolosser zu einem Leben gelangen, wie Gott es meint. Worum geht es hier im Gebet? Vers 10 beginnt mit den Worten, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk. Wandelst du würdig? Würdig wandeln bedeutet eigentlich nichts anderes als ausgewogen leben. Hinter diesem Wort steckt das Bild einer Schenkelwaage. Und würdig wandeln heißt, dass die Erkenntnis, die ich von Gott habe, ausgewogen ist mit dem Leben, das ich führe. Dass mein Leben diesem Gott, den ich immer besser erkennen möchte, dass mein Leben diesem Gott immer mehr widerspiegelt. Und sich Erkenntnis Gottes und Leben die Waage hält. Ist das bei Ihrem Leben der Fall? Ist unser Leben, ist unser Glaube und Leben, halten sich diese die Waage? Sind wir dabei, darauf zu achten, füreinander zu beten in dieser Weise? Die volle Erkenntnis von Gottes Willen will uns dazu bringen, dass unser Leben ihn mehr und mehr ehrt. Auf der anderen Seite werden auch Menschen um uns herum, die uns so sehen, dass das stimmt, dass ich nicht etwas glaube und etwas anderes lebe. Das wird sie dazu ermutigen, diesen Gott auch kennenlernen zu wollen. Und dafür betet Paulus. Wir sind nicht hier, um uns selber zu gefallen, sondern um Gott zu gefallen. Und das als Menschen, die nicht nur etwas für ihn tun, sondern die ganz mit ihm und ihm entsprechend leben, die etwas sind zum Lob seiner herrlichen Gnade. Verbringen wir also täglich Zeit mit Gott und im Wort, im Gebet, nachdem wir seinen Willen erkannt haben, auch in der Lage sind, so zu leben, wie es ihn ehrt. Daraus folgt der nächste Aspekt eines Lebens, wie Gott es für uns meint. Paulus betet in Vers 10 im zweiten Teil, dass sie Frucht bringen für Gott in jedem guten Werk. Wie bringen wir Frucht als Christen? Johannes 15, hier sagt Jesus unmissverständlich, wie das möglich ist. Aus uns heraus können wir das überhaupt nicht. Wir sind nicht in der Lage, geistliche Frucht hervorzubringen. Getrennt von ihm können wir nichts tun. Aber dass unser Leben in der Verbindung zu ihm Frucht hervorbringt, das ist das, was Gott will und was Gott auch wirkt. In seiner Weisheit offenbart uns Gott seinen Willen. Und während wir im Gehorsam leben und so in Jesus Christus bleiben, können wir Gott dienen und Frucht bringen. Und so hat das Fruchtbringen in erster Linie mit Jesus zu tun, aber dann auch sehr direkt mit uns selber, ob wir in ihm bleiben. Jesus selbst bezeichnet das als eine Konsequenz aus dem Leben der Hingabe, dass wir unser Leben ihm anvertrauen. Gott formt dann zuerst uns selbst und dann kann er uns gebrauchen als seine Arbeiter. Beachtenswert ist an dieser Stelle, dass Paulus dafür betet, dass die Kolosser in jedem guten Werk Frucht bringen. Ist das realistisch? Ohne Jesus keineswegs, aber mit ihm offenbar schon. Dass wir Frucht bringen können in jedem guten Werk, das können wir in dem Maße, in dem wir aus der Verbindung mit Jesus heraus leben. Und wenn dass das im zunehmenden Maß der Fall sein darf, dafür betet Paulus beständig. Sein nächstes Gebetsanliegen, wofür er im Blick auf Gott betet, ist, dass die Freunde in Kolossea wachsen im Glauben durch die Erkenntnis Gottes, dass sie gestärkt werden zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freude dem Vater Dank sagen. Verse 10 bis 12. Es gibt hauptsächlich zwei Wege, um Gottes Willen kennenzulernen. Das eine haben wir schon gesagt. Es hat damit zu tun, dass wir sein Wort studieren. Aber zum anderen lernen wir Gott auch im täglichen Leben näher kennen. Das geschieht dann, wenn wir das praktizieren, was Gott uns sagt. Gott auf diese Weise ehren, Menschen durch unser Leben erreichen und ihnen dienen, das wird uns dann auch dazu führen, dass wir in eine tiefere Beziehung zu Gott finden dürfen. Paulus betet, dass die Kolosser in dieser Weise wachsen dürfen. Und dann geht Paulus darauf ein, dass zu diesem Wachstum, das sie nötig haben in ihrem Glauben, betet er auch für die Stärke, dass sie gestärkt werden. Ich möchte ein kurzes Beispiel hierfür verwenden. Ab und zu hören wir, dass in gewissen Ländern ganze Stadtgebiete wie Pilze aus dem Boden schießen. Aus China oder Indien erreichen uns dann oft im Zusammenhang mit verschiedenen Naturereignissen dann tragische Meldungen von vielen Toten und Verletzten. Und wenn man da genauer mal hinschaut, dann stellt man vielleicht fest, das Ausmaß dieser Katastrophen ist auch darauf zurückzuführen, dass die Häuser zwar in den Himmel wuchsen, aber nicht die nötige Stabilität hatten, um den dortigen Naturgewalten standhalten zu können. Wie karrt man dann die Gebäude mit den Folgen in sich zusammen? Und das kann passieren. Und dafür betet Paulus, dass das im Blick auf unser geistliches Leben eben nicht so endet. dass wir nicht nur wachsen in der Erkenntnis Gottes, sondern dass wir auch gestärkt werden. Paulus betet, dass Gott mit dem Wachsen seine Kinder auch mit der Macht seiner Herrlichkeit stärkt. Nun, wenn in der Bibel von Gottes Macht die Rede ist, dann denken die einen vielleicht an Mose und den Auszug aus Ägypten, wie sie durch das Meer errettet wurden. Man denkt vielleicht an Elia, wie das Feuer vom Himmel fällt und diese Manifestation von Gottes Macht geschieht. Oder man denkt vielleicht an die Auferweckung des Lazarus. Da wird doch Gottes Macht sichtbar. Aber hier lesen wir, wie Paulus betet dafür, dass diese Macht Gottes, seine herrliche Macht im Leben dieser Menschen sichtbar wird. Und interessant finde ich, dass das, was er hier schreibt, bezieht sich nicht auf solche wunderbaren, außerordentlichen Dinge, sondern er sieht den Bezug von Gottes Macht und Herrlichkeit im Wirken Gottes, im Leben dieser einzelnen Menschen, wie er an ihrem Charakter wirkt. Ja, es ist Gottes verändernde Kraft, die uns befähigt, als erneuerte Menschen zu leben, die auch von ihrem Wesen her mehr und mehr Gott entsprechen. Das ist ein Wunder. Das ist ein Zeichen der Macht Gottes in unserem Leben, wenn Gott unseren Charakter verändern kann. Paulus nennt dann hier vier Dinge. Er spricht vom Ausharren, von der Langmut, der Freude und der Dankbarkeit. Das Ausharren, hier geht es um das, was es braucht, um in schwierigen Situationen nicht aufzugeben. Charles Spurgeon pflegte Folgendes zu sagen: Durch Ausdauer hat auch die Schnecke die Arche erreicht. Bemerkenswert ist, dass Ausdauer, dieser Ausdruck in der Ausharren, dieser Ausdruck in der Bibel nicht ein einziges Mal für Gott verwendet wird. Warum? Weil es für Gott keine schwierigen Umstände gibt. Aber für uns gibt es zig schwierige Umstände. Und da möchte Gott in unser Leben hineinwirken, dass wir da nicht einfach uns daran aufreiben und im Glauben Schiffbruch erleiden. Dieses Charaktermerkmal ist grundlegend für unser Leben als Christen. Wenn wir als Christen nicht lernen, unter widrigen Umständen dran zu bleiben, Gott treu zu bleiben, wenn wir das nicht lernen, ist die Chance groß, dass wir gar nichts lernen. Das Ausharren, von dem hier die Rede ist, ist nicht ein passives Warten, bis Gott endlich etwas tut, sondern das, was hier gemeint ist, ist eher ein Bild von einem Soldat im Kampf, der unter schwierigsten Umständen weiter vorangeht. Besonders dann, wenn die Umstände schwierig werden, dann wird Gottes herrliche Macht in unserem Leben sichtbar. Und darum bittet Paulus um Ausdauer für diese Gläubigen. Das nächste ist die Langmut. Neben dem Ausharren brauchen wir als Christen auch Langmut. Während Ausharren sich auf die Umstände bezieht, in denen wir leben, ist Langmut das, was wir brauchen im Blick auf die Beziehung zu unseren Mitmenschen. Aufgrund seiner Liebe und Gnade ist Gott uns Menschen gegenüber langmütig. Das lesen wir in vielen Stellen der Bibel, auch 2. Petrus 3, Vers 9. Paulus betet hier dafür, dass dieses Wesensmerkmal Gottes Teil werden darf vom Leben dieser Gläubigen und im Leben der Kolosser wachsen darf. Wie sehr auch wir Christen dieses Wirken Gottes nötig haben, wird auch bei großen Männern Gottes sichtbar. Wissen Sie noch, Mose, unter widrigsten Umständen und mit dem unmöglichsten Volk, wahrscheinlich, das es gibt, muss er 40 Jahre als Führer vorangehen. Doch leider sehen wir selbst bei ihm, wie er gegenüber diesem Volk seine Fassung verlor. Aufgrund seiner fehlenden Langmut schlug er im Zorn den Felsen, anstatt zu ihm zu reden, und in der Folge blieb ihm der Einzug ins verheißene Land verwehrt. Auch ein Mann wie Mose brauchte diese Langmut. Und dafür betet Paulus. Das nächste, die Freude. Gottes Kraft in unserem Leben wird auch da sichtbar, wenn wir ausdauernd und langmütig sind. Auf der einen Seite aber auch da, wo Gottes die Freude in unserem Leben sichtbar wird. Eine Freude, die, wie sie nur Gott schenken kann. Wenn Gottes Geist in uns wirkt, kann er auch unter widrigsten Umständen und im Zusammenhang mit den schwierigsten Menschen uns eine tiefe Freude in unser Herz geben. Kennen Sie diese Freude, die alles andere übertrifft? Nehemia 8, Vers 10. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke oder die Freude am Herrn ist unser Schutz. Oder Philipper 4, Vers 4. Kennen wir. Abermals sage ich euch, freut euch im Herrn. Alle Zeit. Und immer sage ich es euch. Freude ist eine Frucht des Geistes und ein Zeugnis von Gottes herrlicher Macht in unserem Leben. Und als letztes die Dankbarkeit. Abschließend betet Paulus dafür, dass das Leben der Kolosser von einer tiefen Dankbarkeit durchdrungen werden darf. In den Versen 12 bis 14 nennt er dann auch drei zentrale Gründe, warum jeder Christ allen Grund hat zu einem Leben in der Dankbarkeit. Paulus hebt hervor, was wir Christus zu verdanken haben. Er schreibt da, er hat uns fähig gemacht zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Zweitens, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt ins Reich seines Sohnes der Liebe. Und drittens, in ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Wir haben allen Grund, immer und beständig dankbar zu sein. Reißen uns diese Tatsachen noch vom Hocker? Ich meine, es ist ja schön, wenn die Schweizer Nazis sich für die WM in Brasilien qualifiziert. Da freuen wir uns und sind begeistert. Aber das, was Gott uns schenkt, das ist doch viel größere Freude wert und Dankbarkeit. Nachdem wir jetzt nur kurz auf dieses vierfache Zeugnis von Gottes Macht in unserem Leben eingehen konnten, möchte ich zum Schluss kommen. Ja, es gibt Dinge, bei denen Stoppen lebenswichtig ist. Aber das Gebet ist im Gegensatz dazu eine der wichtigsten Tugenden oder Tätigkeiten, oder wie Sie es nennen wollen, die wir unter keinen Umständen einstellen dürfen. Heute Morgen haben wir gesehen, warum Paulus so viel am Gebet für die Kolosser liegt. Wir haben gesehen, für wen er betet und worum es ihm dabei geht. Aber ich hoffe, dass, ich meine, wenn wir mein Gebetsleben untersucht hätten, das wäre wahrscheinlich nicht so aufschlussreich gewesen, aber ich hoffe, dass Sie heute Morgen zum Beten und Bitten für andere ermutigt werden durften und neu erkennen durften, wie sehr es das Gebet braucht, um so leben zu können, wie Gott es meint. Lass uns nach dem Vorbild von Paulus hier aus dem Kolosser 1 füreinander beten, für eine völlige Erkenntnis von Gottes Willen. Dafür, dass Gottes Willen in unserem Leben geschieht, dass wir würdig wandeln, zu allem Wohlgefallen hin, dass wir Frucht bringen für Gott, zu jedem guten Werk, dass wir wachsen dürfen im Glauben durch die Erkenntnis Gottes und gestärkt werden zu allem Ausharren, zu aller Langmut, zu tiefer Freude und unaufhörlichem Dank. Ich bin überzeugt, wenn wir beginnen, so in der Gemeinde füreinander zu beten, dass Gott uns seinen Segen schenken will und wird. Nehmen wir uns Paulus zum Vorbild und lasst uns heute damit beginnen, auf diese Weise treu füreinander zu beten. Don't stop to pray. Mit diesem Aufruf möchte ich schließen und beten. Vater im Himmel, danke, dass wir uns an dich wenden dürfen im Gebet. Und wir haben es neu gesehen, gelesen. Wir wissen es aus unserem eigenen Leben. Es gibt nichts, das so wichtig ist, als das Gebet, dass wir unsere Verbindung zu dir auch im Gebet pflegen. Im Gebet soll es um dich gehen und andererseits dürfen wir aber auch füreinander im Gebet einstehen. weil es so nötig ist, Herr, dass wir einander vor dich bringen und füreinander beten, dass du in unserem Leben wirken kannst und das, was wir gehört haben, wirklich unser Leben ganz erfüllen kann, dass wir deinen Willen erkennen, dass wir dich erkennen, wer du bist und dass sich diese Erkenntnis dann auch auf unser ganzes Leben auswirkt, dass wir so leben, wie es dir entspricht, zu deinem Wohlgefallen, dass wir Frucht bringen können in allem, was wir tun, zu deiner Ehre, dass wir im Glauben wachsen und darin gestärkt werden und dein mächtiges Handeln auch wirklich in unserem Leben auch für andere sichtbar werden darf. Herr, wir beten füreinander und bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir in deinem Segen vorangehen können. Amen.